Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge aus Bayern. Mein Name ist Katrin Heidebreck und ich bin Landespressesprecherin bei der Techniker Krankenkasse. Ich spreche heute mit Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Professorin für Umweltmedizin und integrative Gesundheit an der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg und leitet als Chefärztin die Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Darüber hinaus ist sie Direktorin des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Munich. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professorin Dr. Treidel-Hoffmann.
Ja, hallo.
Sie beschreiben in Ihrem Buch überhitzt sehr anschaulich, wie das Thema Hitze unsere Gesundheit beeinträchtigt und beeinträchtigen wird. Ich finde, es ist ein sehr empfehlenswertes Buch für diejenigen, die es nicht gelesen haben. Was haben der Klimawandel und die steigenden Temperaturen mit der Zunahme an Allergien zu tun?
Ja, also der Klimawandel hängt erstmal ganz eng natürlich mit der Gesundheit zusammen. Also das ist die erste Nachricht schon mal. Und dann, wie hängen jetzt Klimawandel und auch Umweltverschmutzung und auch Biodiversitätsverlust mit Allergien zusammen? Da kann man im Prinzip vier Dinge sagen. Erstens, die Pollensaison wird länger. Durch die Erwärmung fliegen die Pollen im Prinzip das ganze Jahr über. Also fliegen schon im Januar haben wir Hasel und in den Spätherbst rein. Der zweite Punkt ist, es fliegen mehr Pollen pro Tag. Es ist so, dass die Pflanzen unter Stress sind und deswegen produzieren sie mehr Pollen, gerade die Birkenpollen. Das ist Wahnsinn. Man sieht die Autos, die dann ganz gelb sind. Und das dritte ist, der Pollen selbst wird aggressiver. Er produziert mehr von dem Eiweiß, was bei uns die Allergie auslöst. Und das hängt natürlich auch mit Stress zusammen, weil dieses Eiweiß nämlich zu dem Abwehrsystem des Pollen selbst gehört. Also der Pollen versucht, ein Abwehrsystem hochzufahren und produziert dann mehr von dem Eiweiß, was bei uns die Allergie macht. Deswegen wird er aggressiver. Das ist aber durch Stress und auch gerade durch Umweltverschmutzung. Und der vierte, letzte Punkt ist, wir haben neue Pollen. Das beifußblättrige Traubenkraut ist ein neuer Pollen, eine neue invasive Spezies, die zu uns gekommen ist und die gerade im Herbst Menschen unter Asthma leiden lässt.
Das heißt, die Allergiker haben gar keine Ruhephase mehr so wirklich, wenn man den Pollenkalender anschaut, oder?
Wenn man den neuen, aktualisierten Pollenkalender anschaut, dann ist es genau so, dass man im Prinzip keinen Tag mehr ohne Pollen hat.
Und diese Beifußpflanzen, kann man die ausrotten?
Ja, es ist also zum Beispiel die Schweiz hat ein Ausreißprogramm, macht das sehr, sehr effizient. In Norditalien wird das auch ebenfalls gemacht. Bei uns in Bayern haben wir ein Ambrosia-Monitoring und wir wissen, wo die Ambrosia-Pflanzen stehen. Und wir sind gerade jetzt durch den Masterplan Prävention, den Judith Gerlach ausgerufen hat, haben wir eine Gruppe Ambrosia. Und da sprechen wir gerade mit Autobahnmeistereien. Wir sprechen mit denen, wo wir letztendlich auch die Ambrosia-Pflanzen vorkommen oder in Gärtnereien. Mit denen sprechen wir und versuchen, ja, tatsächlich das auszurotten und rauszuziehen. Man muss nur darauf achten, es macht auch Kontaktallergien. Das heißt, man muss sich auch entsprechend schützen, wenn man mit dieser Pflanze in Kontakt kommt.
Und die kann sich ja auch verbreiten über die Autos, oder? Die hängt sich da dran und dann fährt sie so durch ganz Deutschland.
Genau, deswegen dieses Bild. Ich habe jetzt gerade dieses Bild vor Augen vom Ambrosia-Monitoring. Da sieht man wirklich entlang der Straßen und auch in dem Verlauf, wo man sieht, dass wirklich da die Transportwege sind von Jahr zu Jahr. Auf einmal sind da mehr Pflanzen in diesem Bereich. Also das ist wirklich etwas, was weiter zunimmt und weil es transportiert wird, ja.
Was ich in Ihrem Buch auch, also ich fand ganz vieles in Ihrem Buch über Hitze super spannend zu lesen, ist dieses Gewitterasthma. Also in Australien hat man festgestellt, da gab es in einem Sommermonat ein Gewitter und dann sind die Pollen noch kleiner geworden und die Leute sind fast dran erstickt. Das klingt wie in so einem Gruselroman, wenn man das liest.
Ja, das war auch wirklich erstaunlich, weil auf einmal war eben in Australien war so eine Periode, wo auf einmal ganz, ganz viele Menschen eingeliefert wurden mit so einem Status Asthmaticus. Das ist so die schlimmste Form des Asthmaanfalls. Und keiner konnte sich so richtig erklären, warum das auf einmal der Fall war, warum auf einmal so viele mit Asthma da eingeliefert wurden. Und dann hat man das in Verbindung gebracht mit einer wirklich wahnsinnigen Gewitterperiode. Und dann hat man diesen Namen Gewitterasthma hervorgebracht. Und wir haben dann auch bei uns geschaut, gibt es sowas? Und tatsächlich sehen wir auch in Bayern ein erhöhtes Vorkommen von Asthmaanfällen während Gewitter und Pollenvorkommen, aber auch Schimmelpilzsporen spielen hier auch mit eine Rolle. Das heißt, es ist ein komplexes Zusammenspiel. Und tatsächlich ist es so, dass die Pollen platzen, in kleinere Fragmente unterteilt werden und dann in tiefe Lungenabschnitte kommen und dann wahrscheinlich diesen Krampf in der Lunge auslösen, was diesen starken Asthmaanfall dann auslöst. Also das gibt's nicht nur in Australien, gibt's auch bei uns.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen. Was raten Sie denn Allergikern? Wie klären Sie auf? Wie schaffen Sie das, dass die Menschen, dass denen das bewusst wird?
Ja, die Problematik geht ja sogar noch weiter. Es sind nicht nur Allergikerinnen betroffen, sondern es geht auch auf Menschen, die niemals vorher eine Allergie hatten. Und das ist der wichtige Punkt. Und deswegen muss man da am Ende jeden früh warnen oder einen vorwarnen. Und das ist etwas, was wir auch wiederum in Bayern wirklich wunderbar mit dem Gesundheitsministerium entwickelt haben, nämlich das Pollenmonitoring. Wir wissen zurzeit wirklich sehr genau, 3 Stunden Abstände haben wir und wir wissen, wie viel Pollen fliegen. Und wir haben jetzt gerade auch eine App entwickelt, das ist die Poldi-App, also mit 2 L. Und die sagt jetzt gerade für Augsburg und auch für Bad Hindelang sehr akkurat voraus, wie der Pollenflug morgen und übermorgen ist. Und dann können sich die Menschen darauf einstellen. Aber wir sagen eben nicht nur den Pollenflug vorher, sondern eben auch das Wetter und die Schadstoffe. Weil gerade am Beispiel Gewitterasthma zeigt es sich, dass es sehr viel komplexer ist als Pollen sind stark, sondern es ist eben auch, was ist die Temperatur, was sind die Schadstoffe oder wie ist auch die eigene Empfänglichkeit der Person gerade. Und deswegen, wir brauchen diese Frühwarnsysteme und sogar auf personalisierter Ebene, also auf jeden zugeschnitten. Da sind wir aber ja gerade erst dran.
Und die Menschen, die jetzt sehr betroffen sind, raten Sie auch FFP2-Masken zu tragen, oder? Ich frage mich manchmal, warum Leute Masken tragen, heute noch draußen auf der Straße, aber jetzt wird mir bewusst, dass es vielleicht Leute sind, die allergisch sind auf irgendwelche Pollen.
Genau. Also das hat eben, das geht sogar noch weiter. Wir wissen ja sogar, dass das Pollen jetzt nicht nur Allergien machen oder eben das Gewitterasthma, sondern wir wissen auch, dass die Pollen die Schleimhäute lähmen gegenüber Abwehr von Viren. Das ist eine Studie, die wir gerade um die Corona-Zeit publiziert haben, wo wir schon vorher gesehen hatten, dass Pollen die Schleimhäute blockieren und gerade auch empfänglicher machen für Schnupfenviren, ja. Und dann mit diesem Wissen im Kopf sahen wir auf einmal diese exponentiell ansteigenden Corona-Daten, sahen aber auch diesen massiven Pollenflug. Und dann haben wir eine wirklich weltweite Studie gemacht und konnten zeigen, dass gerade in Regionen, wo ganz starker Pollenflug war, sahen wir eben auch diesen exponentiellen Anstieg. Ich will natürlich nicht sagen, dass Corona oder Viren irgendwie nur mit Pollen zusammenhängen, ist es naiv. Ja? Aber was wir ganz klar zeigen konnten, dass Pollen hier Umweltfaktoren mit einer Rolle spielen bei der Ausbreitung und bei der Empfänglichkeit. Deswegen, ja, macht Sinn, dann während starken Pollenflug die Maske zu tragen, um mich zu schützen, nicht nur vor Pollen, sondern auch vor der Tatsache, dass meine Schleimhäute gelähmt werden und ich bei dem nächsten Anniesen dann eben empfänglicher bin, ein Schnupfen, eine Corona-Infektion zu entwickeln.
Da meint man jetzt immer, als Laie, ich gehe aufs Land, dann geht's mir gut, weil da ist die Luft so frisch. Da fliegen aber dann vielleicht ja mehr Pollen. Und ich habe auch gelesen, da gibt's höhere Ozonwerte.
Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Deswegen im Prinzip ist die Empfehlung auf dem Land aufwachsen. Am besten mit der Kuh unter einem Dach. Das heißt also, das ist das, was hilft. Wirklich in einem sehr vielfältigen Umfeld. 2 Hunde sind besser als einer. Ich hoffe jetzt, dass meine Söhne nicht zuhören, weil die wollen immer einen Hund.
Meine auch. Stellen wir uns jetzt ein Bein. Das schneiden wir raus.
Ja, genau, schneiden wir unbedingt raus. Ja, also sehr vielfältige Umgebung. Das heißt also auf dem Land aufwachsen und aber es ist wirklich so, wenn man eine Allergie hat, dann hat man manchmal auf dem Land auch mehr Symptome, weil da natürlich mehr Pflanzen sind. Das ist logisch, ja.
Mit den steigenden Temperaturen kommen auch neue und andere Insekten zu uns oder sind schon bei uns. Stichwort Eichenprozessionsspinner und Tigermücke. Und damit ja auch Tropenkrankheiten, die man jetzt noch nicht massenweise, aber teilweise ja schon in Europa sieht.
Ja, das ist wirklich so ein Tsunami, der da vor uns steht und wo auch Infektionsmediziner auch wirklich alert sind. Wir haben die Tigermücke bereits da. Wir haben bereits Übertragung autochthon, das bedeutet in der Region selbst übertragene Dengue-Virus-Infektionen, Gardasee, aber auch Südfrankreich. Das heißt also, es ist in Europa da, das Dengue-Fieber ist da. Das Gute ist, wir haben auch gegen Dengue eine Impfung. Das heißt also, hier kann man sich schützen, aber heißt auch, das abgesehen von der Tatsache, dass die Tigermücke total nervig ist, weil die auch tagsüber fliegt. Also die ist nicht nur abends aktiv, sondern über den ganzen Tag und die ist wirklich klein und nervig.
Die hört man auch, glaube ich, nicht so.
Oder? Die hört man auch nicht so und das ist wirklich nervig. Kommen wir eben auch das Westnilfiebervirus, was wir jetzt zum Teil, also es ist endemisch in Berlin, ist ein Riesenthema. Und Chikungunya ist auch das Thema. Das heißt also, diese Dinge kommen neu zu uns. Ich habe das noch als Tropenkrankheit gelernt während meines Studiums. Aber es ist jetzt tatsächlich hier bei uns angekommen. Und wir haben mehr von dem, was wir sowieso schon hatten. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist keine Frühsommer-Meningoenzephalitis, sondern das ist im Prinzip schon früher ist das da, weil einfach die Zecken sich ausbreiten. Die Zeckensaison breitet sich aus wie die Pollensaison. Und die Borreliose wird auch mehr, weil nämlich die Borrelien, das sind Bakterien, die so ein bisschen korkenziehermäßig aussehen, und die sind aktiver bei höheren Temperaturen. Bedeutet, wenn dann die Zecke mich gebissen hat, dann ist der Übertragungsweg wahrscheinlicher aus dem Darmtrakt der Zecke in den Körper rein.
Da kann ich mich ja nicht gegen impfen lassen. Gegen FSME kann ich mich noch impfen lassen.
Ja, es gibt keine Impfung gegen Borreliose, aber es gibt eine Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis.
Und das bleibt auch so, auch wenn neue Zeckenarten kommen und vielleicht neue FSME-Varianten?
Also die sind nicht so artenreich, diese Viren. Also das ist nicht so wie beim Coronavirus, was sich immer ändert. Das sind diese RNA-Viren. Das ist nicht der Fall bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis.
Und noch kurz, weil es aktuell ist, Hantavirus ist jetzt auch wieder sowas, was uns beschäftigt. Das ist aber, mir war neu jetzt bei der Geschichte auf dem Schiff, dass sich die Leute gegenseitig anstecken. Ich dachte immer, das Hantavirus, was wir hier haben, das kriege ich nur von dem Mäusekot.
Das ist auch der Fall. Also die Experten sagen, das ist etwas, was auch gar nicht pandemiegefährdet ist in der jetzigen Art und Weise. Ja.
Jetzt nochmal allgemein, wenn Sie in der Patientensprechstunde sind, wie können wir uns vor Hitze schützen? Was sind so die wesentlichen Tipps?
Der erste und wichtigste Schutz vor Hitze ist, die Hitze ernst nehmen. Weil das läuft meistens schon schief. Und das hat auch bei uns hier in der im Universitätsklinikum schon auch dazu geführt, dass wir Menschen sehen, die morgens völlig gesund waren und abends tot, weil sie nämlich ohne Kopfbedeckung auf einer schwarzen Dachpappe gearbeitet haben. Also völlig gesunde Menschen, die dann einem Hitzschlag gestorben sind. Das heißt, ernst nehmen, das ist das Wichtigste. Und dann sind es auch ganz leichte Tipps wie: natürlich, wenn ich im Büro arbeite, dafür sorgen, dass der Innenraum kühl ist, also verschatten. Dann, wenn es so heiß ist, dass der Raum nicht mehr abgekühlt werden kann, dann natürlich feuchte Tücher, vielleicht die Füße in einen kalten Topf reinsetzen, in ein Fußbad. Dann ein Glas Wasser pro Stunde einfach trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, was auch wichtig ist, gerade für die Menschen alt und krank, oder nur krank, dass die einfach auch schauen, wie sind die nächsten Tage? Ist es wirklich heiß? Was muss ich mit meinen Medikamenten machen? Muss ich da das anders einstellen? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das mit meinem Arzt, mit meiner Ärztin abspreche. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wenn der Sommer kommt, dass das abgesprochen ist.
Das heißt, besonders vulnerabel sind chronisch kranke Menschen, ältere Menschen und auch Kinder, die die Hitze nicht so kompensieren können, oder?
Genau.
Oder die draußen arbeiten.
Genau. Und die draußen arbeiten. Wir haben 2 Millionen Menschen in Deutschland, die draußen arbeiten. Das sind diejenigen, die vulnerabel sind. Und das sind ja auch die eigentlich völlig gesund sind, ja. Und das ist aber am Ende Arbeitsschutz. Und es gibt eine neue Studie, die zeigt, dass ein Hitzetag Deutschland an die 400 Millionen Euro kostet. Ein Tag. Also ich spreche nicht vom Jahr, sondern ein Tag. Und warum kostet das so viel? Weil wir einen Effizienzverlust haben in unserer Arbeit. Und jeder, der jetzt zuhört und nochmal drüber nachdenkt, wie war denn das, als mal draußen 35 Grad war? Konnte ich da effizient arbeiten? Eben nein. Und deswegen ist das auch eine Aufgabe von den Arbeitgebern, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen einfach auch während Hitze effektiv arbeiten können, bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass die Räume kühl sind, wo die Menschen arbeiten.
Und können wir auch mehr Präventionsmaßnahmen umsetzen in Städten zum Beispiel? Da gäbe es wahrscheinlich jetzt eine ganz lange Liste von Ihnen, aber jetzt mal so, ja. Wo sollten wir jetzt mal anfangen?
Genau, also das kommt jetzt natürlich, das kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil das alles zeigt ja, dass bei jeder gesellschaftlichen Aktion müssen wir immer die Gesundheit mitdenken. Das ist dieses Health in all policies, ja. Auch bei der Städteplanung muss die Gesundheit mitgedacht werden. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir eine Stadt planen, in der Menschen gesund bleiben. Und wenn man sich jetzt mal die deutschen Städte anschaut, dann oder wenn ich die mir anschaue, da denke ich, ist nicht so richtig möglich. Ne? Da haben wir diese Asphaltwüsten, dann haben wir diesen ganzen Individualverkehr, wir haben Straßenverkehr und wir haben hohe Schadstoffbelastung, die schon weniger geworden ist. Das ist unbelassen, klar, wir sind sehr viel besser geworden. Trotzdem haben wir immer noch die Autos, die bremsen und die ultrafeinen Partikel kommen gerade vom Bremsen. Das also in den Sommerperioden haben wir genau das. Also es ist nicht nur Städteplanung mit Grün und Blau. Das heißt also Bäume und Wasser. Und es ist aber natürlich auch die Tatsache, dass wir den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen können, dass wir dann die Autos aus den Städten rausnehmen können. Und genau in der Reihenfolge. Es bringt natürlich nichts, die Parkplätze teuer zu machen oder zu streichen, weil dann kommen die Leute nicht mehr in die Stadt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber es gut ist, öffentlichen Nahverkehr so zu machen, dass man gar nicht mit dem Auto in die Stadt fahren muss. Oder, so wie es Paris geschafft hat, wir können einfach mit dem Fahrrad durch Paris fahren. Ja. Also da ist viel Luft nach oben und einfach andere Städte anschauen, Copy-Paste, gleich machen.
Bremsen tun sowohl die E-Autos als auch die Benziner, weil Sie jetzt gerade Bremsen gesagt haben. Weil manche sagen ja dann, fahre ich doch nur mit dem E-Auto, das ist doch viel besser. Aber das,
dass Sie das sagen, weil das ist nämlich dieser Trugschluss, dass man denkt, mit dem E-Auto haben wir jetzt alle Probleme gelöst. Und ja, die ultrafeinen Partikel kommen durch Bremsen. Aber ich war erst vor einer Woche, habe ich eine Firma kennengelernt, die jetzt gerade versuchen, diese Bremsen dann auch noch, die ultrafeinen Partikel zu reduzieren. Also da sind wir auch in der Entwicklung. Trotzdem ist immer noch das Beste das nicht bremsende Auto als das bremsende Auto.
Im Hinblick auf die Politik fordern wir, dass die Nachhaltigkeit im SGB V verankert wird. Sie beraten auch zum Beispiel die bayerische Staatsregierung. Was empfehlen Sie der Politik?
Also ich bin Sonderbeauftragte des Bayerischen Gesundheitsministeriums für Klimaresilienz und Prävention. Und wir haben jetzt in Bayern eine Gesundheitsministerin, die Prävention ganz nach oben stellt. Und das sollten alle Politiker machen. Also wir sollten die Prävention nach oben stellen und uns einfach Gedanken darüber machen, was eben die Prävention uns bringt. Das heißt irgendwie, there's no glory in prevention. Aber wir müssen uns einfach klar machen, Prävention spart Geld, weil jeder Mensch, der nicht krank ist, kann arbeiten und kostet den Krankenkassen nichts. Insofern ist der gesunde Mensch das Beste. Meine, außerdem weiß jeder von uns, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Das empfehle ich gemeinsam mit unserer Gesundheitsministerin wirklich allen Politikern, dass die Prävention nach oben gebracht wird. Und deswegen brauchen wir auch dieses Denken gerade in der Reform unserer unseres Gesundheitssystems. Ich würde mal die steile These hier anbringen, dass wir nicht unbedingt ein Gesundheitssystem haben. Ich glaube, dass wir ein Krankheitssystem haben. Wir kümmern uns um Krankheiten. Wir müssen das umdrehen. Wir müssen natürlich weiter uns um Krankheiten kümmern, logisch. Aber wir müssen die Gesundheit nach vorne stellen. Und auch deswegen, weil wir resilienter gegenüber den Umweltveränderungen werden müssen, weil sonst haben wir ein Problem.
Mhm. Apropos Gesundheitssystem, mehr als 5% der CO2-Emissionen in Deutschland werden durch das Gesundheitswesen verursacht. Viele haben jetzt erkannt, dass wir was tun können und müssen. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit ein strategisches Thema. Wir wollen also nicht nur als Unternehmen nachhaltiger werden, sondern auch Impulse für ein nachhaltiges Gesundheitswesen setzen in verschiedenen Bereichen. Jetzt machen aber auch ganz viele andere schon was für den Klimaschutz, zum Beispiel auch Ihr Universitätsklinikum hier. Ja. Können Sie da so ein paar Beispiele nennen oder Arztpraxen, die sehr engagiert sind?
Ja, also ich habe jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, habe ich hier gerade den Nachhaltigkeitsbericht vom Universitätsklinikum Augsburg hier in den Händen. Wirklich auch sehr schön aufgearbeitet. Da sind wir natürlich wahnsinnig auch unterstützend mit dabei. Und tatsächlich muss man die Nachhaltigkeit mal einfach mal ein bisschen anders denken. Ja, Nachhaltigkeit nicht als Belastung, sondern Nachhaltigkeit als Chance. Nämlich auch Kosten zu reduzieren. Wenn wir darüber nachdenken, dass Nachhaltigkeit am Ende ein Wirtschaftsvorteil sein kann, eben aufgrund der Tatsache, dass Dinge durch Logistik zum Beispiel, wenn wir an das Essen nur denken, ne, also einfach mal weniger von dem Essen wegschmeißen, bedeutet eben auch, ich muss weniger entsorgen, aber ich muss auch weniger einkaufen. Also das ist nur ein kleines Beispiel, wo Nachhaltigkeit einfach total Sinn macht, wirtschaftlich. Und auch unser Bericht hier macht das klar. Auch kleines Beispiel aus meinem Labor. Wir haben ja, also ich bin nicht nur Chefärztin und versorge Patientinnen und Patienten, sondern wir haben auch ein sehr, sehr modernes Labor, wo wir Grundlagenforschung und translationale Forschung machen. Und dieses Labor braucht natürlich auch Strom, logischerweise. Aber wir sind schon seit langem daran, Green Lab zu sein. Also, dass wir sagen, wir müssen auch hier auf die Nachhaltigkeit schauen. Dann haben wir auch so sehr einfach umsetzbare Dinge gemacht, wie zum Beispiel unsere minus 80 Grad Kühlschränke haben wir auf minus 70 Grad hochgeschraubt und können damit natürlich am Ende viel CO2-Äquivalente einsparen, aber wir sparen auch viel Strom. Bedeutet, ist eine doppelte Gewinnsituation, Müllvermeidung. Es geht auch ein anderes Beispiel, Handschuhe. Meine, wie viele Handschuhe braucht man wirklich? Ja, allein durch das Einsparen von Handschuhen ist es viel an Nachhaltigkeit, aber auch an Kosten geschafft. Ja, und da gibt es auch gerade eine Aktion, an der wir uns sehr wahrscheinlich auch hier mit beteiligen werden. Braucht es den Handschuh wirklich?
Es gibt ja auch so Möglichkeiten, auf Medikamente zu verzichten, wie Diclofenac umzustellen auf was anderes, weil es nicht so abgebaut werden kann. Oder Asthma-Sprays gibt es auch schon heute Alternativen dazu. Also es gäbe ja eigentlich eine lange Liste. Und ich glaube, da wird auch viel gemacht von der Landesärztekammer. Der Herr Quitterer ist, glaube ich, sehr engagiert in dem Bereich, genau, um da Aufklärung zu betreiben. Dinge, die ja letztendlich total einfach sind, wie Sie sagen, und gar nicht groß. Also natürlich kann ich jetzt ein neues Gebäude planen, dass es nachhaltiger ist, ist aber ein Riesenaufwand. Aber ich kann ja im Kleinen schon mal anfangen, Heizungen runterdrehen etc. pp. PCs ausschalten abends, wenn ich gehe, Licht ausmachen. All das haben wir auch bei der TK, deswegen weiß ich das. Ja. Und das sind so Dinge, wenn die in den Köpfen der Menschen sind, dann funktioniert es ja auch. Ja? Aber ja, man muss es irgendwie erstmal reinbringen.
Absolut richtig. Und immer wieder nachdenken darüber, Nachhaltigkeit nicht als Last, sondern als Chance. Und ich war gerade bei der WeActCon, das ist eine Konferenz in Berlin gewesen, wo ich auch die Keynote geben durfte. Und ja, das war so erfrischend, weil da natürlich alle auf dem Weg sind, sagen, ja, wir brauchen die Nachhaltigkeit. Und gerade auch viele Pharmaunternehmen haben das lange schon verstanden, dass Nachhaltigkeit eine Chance ist und dass sie sich gar nicht jetzt vom Weg abbringen lassen, weil ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht können Sie mir das sagen, warum Nachhaltigkeit jetzt gerade unter Druck ist. Ich habe es nicht verstanden, was der Sinn dahinter sein soll. Aber hier findet man viele. Und ja, Gesundheitssektor ist für 5% der CO2-Ausstoße verantwortlich. Und wir müssen was tun, weil sonst sägen wir nie an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Ja, ich glaube, im Gesundheitswesen ist viel Aufklärung und ist viel Wissen da. Und ich glaube, es gibt manche Menschen, die es nicht wissen wollen. Aber wenn ich auf die jüngere Generation schaue, wenn ich meine Kinder anschaue, die machen sich ganz viele Gedanken. Und die sind 10. Also da wird viel abends diskutiert, sehen wir noch das Ende der Welt, Mama, und wir Menschen machen alles kaputt, die machen sich furchtbar viel Sorgen. Ja. Und das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage. Also dieses Thema, man fühlt sich ja hilflos, wenn man die große, weite Welt anguckt, aber man kann ja trotzdem was tun, man kann ja trotzdem aktiv sein.
Das ist, glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Argument, weil natürlich viele auch sagen, ja, aber wenn wir in Deutschland was tun, das macht doch, das ändert doch nichts, genau. Und so. Und ja, natürlich. Ich meine, wenn wir jetzt auch auf Null Emissionen gehen, unterm Strich, ist die Welt noch nicht gerettet. Das ist völlig klar. Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt, sondern wir machen natürlich, wir sind auch Vorbild. Wir sind Vorbildfunktion. Ich meine, zum Teil verkaufen wir unsere alten Maschinen dann in den globalen Süden und die fahren dann mit unseren alten Dieselfahrzeugen rum. Da muss man ja auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann eben durch unsere Sichtbarkeit. Die Menschen schauen auf Deutschland, schauen auf Europa. Also ich würde auch gar nicht so auf Deutschland schauen, sondern das ist eine europäische Initiative, die da gemacht werden muss. Und deswegen, ja, und bei mir ist es genauso. Meine Kinder stellen die gleichen Fragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Denken aber auch in die Schulen reinbringen. Das muss in den Lehrplan integriert werden. Ich bin ja auch im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, WBGU. Und da haben wir jetzt einen Bildungswissenschaftler, einen Bildungsprofessor, einen Kai Maas bei uns. Und der bringt natürlich das Thema jetzt, wie bringen wir das in die Bildung mit rein, in den Diskurs und auch in unsere Gutachten.
Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Interesse und es wird eine ganz andere Generation heranwachsen.
Ja, aber wenn man sich gleichzeitig anschaut, ist es doch, wenn man sich die Wählerschaft anschaut von Parteien, die jetzt die Nachhaltigkeit nicht so nach oben stellen, dann wundert mich das schon auch, wie gerade junge Menschen in die Richtung gehen können. Und deswegen noch umso mehr muss diese Bildung in die Schulen rein. Und ich glaube, dass da auch noch ganz viel Luft nach oben ist.
In Ihrem Buch gab es eine Zahl, ich glaube von einer Harvard-Studie, wenn man 3,5% der Menschen dazu bringt, sich in eine Richtung zu bewegen, reißen sie wohl alle anderen mit.
Ja, das ist das, was uns noch hoffnungsvoll hält, dass wir nicht 100% brauchen, um Änderungen im Prinzip voranzutreiben. Man braucht nur eine ganz kritische Masse. Und ich kann Ihnen sagen, deswegen sitzen wir beiden ja auch hier, weil auch der Gesundheitssektor sich da wahnsinnig auf den Weg gemacht hat. Und das hängt aber auch immer mit Personen und Vereinen auch zusammen. Also die KLUG, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit mit Martin Herrmann und Christian Schulz, das sind sicherlich solche Personen, die ein Stein des Anstoßes waren und die ganz viel auch ins Rollen gebracht haben. Und da gibt's aber auch viele andere. Harald Lesch ist auch einer, der ganz vorne mit dabei ist. Eckart von Hirschhausen. Das sind Menschen, die Dinge vorantreiben im Gesundheitssektor. Und ja, wir zwei sind heute ein Teil davon.
Nächsten, genau. Christian Schulz durfte ich auch schon interviewen für unseren Blog. Und da war die Überschrift, das fand ich den schönsten Satz von ihm: Auf was verzichten wir eigentlich?
Ja, genau. Ja, ein Lieblingsspruch auch vom Eckart von Hirschhausen, den ich immer wieder gerne anwende, ist: Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts.
Und dann bewegt sich auch die Politik, wenn es ums Geld geht. Ja. Genau. Ja. Genau. Nur ganz kurz zum Schluss habe ich noch die Frage, Sie nutzen KI für Ihre Forschungsarbeit, um neue Pollen zu erforschen, und zwar schneller und einfacher als mit dem bloßen Auge. Erzählen Sie davon noch ein bisschen was.
Also primär nutzen wir natürlich ganz viel NI, also natürliche Intelligenz ist das. Und da bin ich wahnsinnig froh, wirklich ein tolles Team zu haben. Wir sind jetzt über 60 Leute hier bei uns im Institut für Umweltmedizin und integrative Gesundheit. Also wir haben geballte NI hier. Aber wir nutzen natürlich auch KI. Und wir nutzen das schon länger. Wir brauchen Algorithmen, um unsere großen Daten überhaupt handeln zu können. Das schaffen wir gar nicht ohne maschinelles Lernen. Und unter anderem, ist richtig, nutzen wir das auch für Pollenerkennung. Das läuft auch über KI. Und das hat es auch verbessert, einfach die Erkennung der Pollen. Aber letztendlich ist zum Beispiel auch in unserer Poldi-App, ist auch KI mit drin. Diese Vorhersagemodelle schaffen wir auch nur mit Modellen aus der künstlichen Intelligenz, wobei das alles Dinge sind vom maschinellen Lernen, die natürlich auch unter KI fallen. Aber unsere Forschung ist gar nicht mehr denkbar, aber nicht erst seit gestern, ohne KI.
Nach Ihrem Buch Überhitzt haben Sie jetzt ein neues Buch herausgebracht. Die Medizin der Zukunft, Heilen in einer veränderten Welt. Worum geht's da?
Überhitzt ist ja dieses Buch, was die Probleme aufzeigt. Mir war es aber wichtig, ein Buch zu schreiben, was Hoffnung macht. Deswegen der Ordner, was das Buch anbetrifft, heißt bei mir Buch Hoffnung. Weil das Einzige, was uns trägt und was uns in der Aktion hält, ist die Hoffnung. Und das versuche ich auch meinen Patientinnen und Patienten jeden Tag zu sagen. Ja, aber natürlich auch auf meinen Vorträgen und in diesem Buch zusammen mit der Katja haben wir ganz viel Hoffnung reingebracht. Wir haben ganz viele Patientinnen-Geschichten reingebracht. Auch Julia Meyer, eine der Protagonistinnen hier im Buch, die eine schwere Allergie hatte, eine schwere Neurodermitis, 30 Jahre dann gelitten und ich konnte ihr innerhalb von 4 Tagen den Juckreiz nehmen, der sie seit 30 Jahren ja wirklich zur Verzweiflung gebracht hat. Und das heißt, wir können heute helfen, wir können Hoffnungen verbreiten und diese Hoffnung trägt uns in die Transformation der Gesellschaft, die wir heute brauchen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ganz, ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.